Ja, guten Morgen zu dieser Vorlesung über Zeittheorien begrüße ich Sie. Die Vorlesung heißt Zeittheorien 2, wie Sie gesehen haben in der Ankündigung. Denn in meiner Vorlesung im vergangenen Wintersemester ist es auch schon um das Thema Zeit gegangen und die Vorlesung hieß also, nicht schwer zu erraten, Zeittheorien 1. Und ich sehe auch einige vertraute Gesichter, die in der Vorlesung im Wintersemester schon dabei waren, im Thema also etwas warm geturnt sind. Wichtig zu sagen, vorhin kam die Frage auch schon, für alle, die jetzt neu in dieser Vorlesung sitzen, macht es nichts, dass sie im vergangenen Semester nicht dabei waren. Ich werde hier und da Verbindungsstellen zum Stoff der vergangenen Vorlesung markieren. Und ich werde sicher auch Namen nennen, mit denen wahrscheinlich diejenigen etwas mehr anfangen können, die die Zeittheorien 1 gehört haben. Also Namen wie Anaximander, Heraklit, Platon, Aristoteles oder Augustinus. Unter anderem mit Texten dieser Autoren haben wir uns nämlich im vergangenen Semester beschäftigt. Wer dabei war, wird jetzt, wenn es um die Zeittheorien 2 geht, sozusagen über eine gewisse Raumtiefensicht verfügen und hat etwas großräumigere Vergleichsspannen im Blick. Vor allem historisch großräumigere Vergleichsspannen, denn die genannten Theorien gehören, wenn man sie datiert, in die Zeit der Antike und waren als wirksame Großtheorien aus der Antike dann im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit blickbildend sozusagen in Sachen Zeit. Die Texte, um die es in Zeittheorien 1 ging, waren also, wenn man so sagen könnte, alt. Sie sind aus heutiger Sicht uns zwar nah, aber doch auch fern, denn vieles, was zu unserer modernen Welt gehört und für uns heute zunächst einmal für Zeitgefühl und auch für unsere Vorstellung von objektiver Zeit unerlässlich scheint, kommt in diesen ganzen alten Quellen, die wir im letzten Semester behandelt haben, nicht vor. Diese Texte drehten sich also nicht, jetzt mal so als Stichworte, um unsere naturwissenschaftlich-technischen Errungenschaften in Sachen Zeitmessung, mit denen wir so leben und an die wir völlig gewöhnt sind. Die Texte drehten sich auch nicht oder bewegten sich nicht im selben Raum wie unsere ausgefeilten physikalischen Theorien über Komplexität und Relativität und dergleichen. Und sie kannten auch nicht Paradigmen wie Subjektivität oder sprachliche Bodenlosigkeiten des Zeitproblems als explizites Thema der Philosophie. In dem Sinne waren diese Zeittheorien 1 also alt. Trotzdem würde ich sagen, sie waren nicht wirklich veraltet, also in dem Sinne, dass sie unwichtig gewesen sind. Unwichtig sein würden, wenn wir heute über Zeit nachdenken. Wie gesagt, es gibt diese Raumtiefe, die man hat, wenn man radikale Standpunkte, zum Beispiel wie die von Heraklit, kennt. Heraklit zufolge ist die Ruhe des Augenblicks, überhaupt jede Vorstellung von einem Zeitort eine Illusion. Und solche Sachen klingen mit in ganz aktuellen Zeittheorien, beispielsweise eines Jacques Derrida oder eines Maurice Merleau-Ponty oder eines Max Planck. Also alte Texte zu kennen, gibt diese Raumtiefe, von der ich hoffe, dass vielleicht diejenigen, die in der vergangenen Vorlesung waren, jetzt etwas spüren, wenn es um neuere Zeittheorien geht. Die alten Texte sind nicht überholtes Material, sie sind auch nicht dümmer und sie sind auch nicht weniger entwickelt als das moderne Denken. Trotzdem, wie gesagt, meine Ermunterung, man muss Zeittheorien 1 nicht besucht haben. Allen, die nicht dabei waren, fehlt jetzt nichts zum Verständnis der Überlegungen, um die es in dieser Vorlesung gehen soll. Es sind nicht wirklich Voraussetzungen, die wir in der ersten Vorlesung behandelt haben, die jetzt sozusagen die unverzichtbare Stufe oder Basis bedeuten würden, auf die wir uns erstmal stellen können müssen, um überhaupt heute über Zeit nachdenken zu können. Um so ein etwas besseres Bild zu wählen. Wir haben im vergangenen Semester vielleicht einfach Vorfahren oder mehr oder weniger vergessene Verwandte oder vielleicht auch Nachbarn von Überlegungen kennengelernt, mit denen wir uns jetzt in der zweiten Zeitvorlesung beschäftigen werden. Wir haben also Vergleichsmaterial und nicht in dem Sinne Verstehensgrundlagen, die die Hörer der Zeittheorien 1 sozusagen bei sich haben, die aber den Hörern der Zeittheorien 2 jetzt, die nicht in 1 waren, deswegen nicht wirklich fehlen werden. Sie merken, dass in dieser Beruhigung, so wie ich sie jetzt ausspreche, bereits Theorie steckt. Nämlich eine Theorie über die Geschichte, über die Art, wie Geschichte aktuell ist oder aber nicht. Ich sage zum einen, dass das historisch Alte nicht wirklich erledigt und vergangen ist, sondern uns benachbart und potenziell aktuell. Als Kontrast, als Vergleichsgröße zum Beispiel oder auch als dieser Raumtiefenstifter, sozusagen zur Erhöhung der Pixelzahl unserer Sicht auf etwas, das wir hier und jetzt in seiner Wirklichkeit zu begreifen versuchen. Also wir sehen etwas, aber vielleicht gibt die historische Raumtiefe sozusagen eine höhere Auflösung des Bildes. So gesehen ist das Alte nicht wirklich erledigt und vergangen. Zum anderen sage ich aber, dass wir gerade das Problem Zeit nicht einfach als etwas behandeln dürfen, was sozusagen im Laufe der Philosophiegeschichte immer klarer erforscht und immer besser verstanden worden wäre. So dass wir sozusagen nur heute unser letztes und bestes Verständnis kennen müssen und den ganzen Rest weglegen können. So einfach ist das mit dem Fortschritt gerade, was die Geschichte der Zeit angeht, nicht. Und dies hat einen einfachen, aber wenn man einen Moment drüber nachdenkt, auch sofort besonders verwirrenden Grund. Wenn wir über Zeittheorien sprechen und versuchen, die verschiedensten Theorien über die Zeit in ihrer historischen Entwicklung anzuordnen, so wie wir es ja eigentlich gewohnt sind, Wissen vor uns auszubreiten, dann wenden wir ja bereits selbst eine bestimmte Vorstellung von zeitlicher Entwicklung des Denkens und der Welt an. Wir stellen uns den Zusammenhang des Zeitdenkens vor als eine Entwicklung von zeitlicher Geschichte, eines zeitlichen Nacheinanders. Und damit bringen wir bereits unsererseits, wenn wir Zeittheorien sortieren sozusagen, eine weitere Zeittheorie in Anschlag. Dieses Problem kennen die Hörerinnen der Vorlesung im letzten Semester bereits, weil ich es auch da schon thematisiert habe. Das Problem der Zeit verwickelt sich sozusagen in die Frage, wie man an die historische Fülle der vorhandenen Zeittheorien herangehen soll, hinein. Man kann eigentlich eine Vorlesung über Zeittheorien nicht einfach naiv chronologisch anordnen. Weder in dem Sinne, dass die Chronologie uns sozusagen den letzten Schrei heute dann wenigstens gibt, noch in dem Sinne, dass das Vergangene besonders aktuell ist und so weiter. Die Chronologie insgesamt ist ein Problem. Denn in der Chronologie unterstellt man ja bereits genau wieder das, was eigentlich in Frage steht. Man unterstellt eine ganz bestimmte letztgültige Zeitform. Eine kalendarisch messbare, einseitig gerichtete, universale Zeit, die keine Sprünge macht, sich nicht dreht oder wiederholt, die nicht vielleicht sogar viele Zeiten ist und in der eines auf dem anderen irgendwie aufbaut. Eine Chronologie des Zeitdenkens führte uns also in dieser Vorlesung in eine Art Denkfalle. Jedenfalls eine naiv angewendete Chronologie. Sie verpasste gleichsam das Problem, um das es gehen sollte. Wie wäre nämlich möglichst voraussetzungslos das Phänomen Zeit zu denken, beziehungsweise wie bringen wir in Ansehung der vorhandenen philosophischen Angebote mit unseren theoretischen Mitteln die Voraussetzungshaftigkeit und die Komplexität von Zeitvorstellungen am besten zur Sprache. Das ist ein weiterer Grund, warum ich die alten Zeittheorien nicht als ein notwendiges Lernpensum vor den neueren, um die es in diesem Semester gehen soll, betrachten kann. Die Zeit sitzt uns immer bereits in nicht mitgedachter Weise im Nacken, wenn wir eine Vorlesung über Zeittheorien im Sinne einer historischen Entwicklung voraussetzungshaft chronologisch ordnen. Also kann auch das Verhältnis der beiden Vorlesungen nur in einem sehr eingeschränkten Sinne eines von früherem Stoff und späterem Stoff sein. Nun würde uns freilich ebenfalls eine sehr eingeschränkte Zeittheorie im Nacken sitzen, wenn die methodische Konsequenz wäre, zu sagen, gut, für die Zwecke der Darstellung in einer Vorlesung vergessen wir die Geschichte. Warum überhaupt auf Früheres zurückgreifen? Es zählt nur das Hier und Jetzt. Und so versuchen wir jetzt eben einfach nur mit aktuellem Blick, frischem Blick sozusagen dran zu gehen und verzichten in der Ordnung des Materials auf jegliche Chronologie. Auch das, denke ich, ist schnell als zu einfaches Zeitschema entlarvt. Es gibt eine Art Gespräch zwischen Texten von dem Typ, dass sich ein Text auf einen anderen bezieht, den er bereits vorgefunden hat. Das muss man nicht unbedingt als chronologische Vorordnung denken, das kann man auch als rein logische Vorordnung denken. Auf jeden Fall gibt es, und das ist sozusagen für die Geschichte des Denkens, der Wissenschaft oder wer immer man das nennen will, was die Philosophie tut, extrem wichtig, dass es Referenzrichtungen gibt. Man konnte sich nicht vor Kant auf Kant beziehen, nach Kant kann man sich auf Kant beziehen. Die Frage ist, ob man es überhaupt unterlassen kann, sich auf Kant zu beziehen. Also das Schema vergessen wir, die nacheinander, ist auch ein zu simples Schema. Mit diesem sozusagen negativen Zeitschema können wir nicht arbeiten. Und ich denke, es ist auch praktisch ausprobierbar, versuchen Sie es mal, die gedankliche und begriffliche Komplexität von Texten, die ja auch unterschiedlich beschaffen sind, sich unterschiedlicher Sprachen bedienen und so weiter, zu sortieren, auseinanderzusortieren und deren vollen Sinnreichtum zu entfalten, wenn Sie dabei auf die Dimension des historischen Wandels von Kontexten völlig verzichten. Das wird nicht klappen. Also man wird schon an der Ohnmacht gegenüber dem Material merken, dass es irgendeine näher zu klärende Form von vielleicht Zeit, vielleicht Geschichte, Sukzession oder wie auch immer. Also das ist das Problem im Material, tatsächlich gibt. Sie werden sich, wenn Sie alle Daten rausnehmen und alles auf denselben synchronen Tisch ordnen, nicht orientieren können. Sie werden vor allem sehr, sehr viel gar nicht erst wahrnehmen können, weil Ihnen die feinen Differenzierungen fehlen und der Sinn für Unterschiede. Man kann diesen Effekt beobachten an schlechten Philosophieüberblicken. Oder auch manchmal, pardon, damit ist jetzt sozusagen, soll niemand vor den Kopf gestoßen werden, manchmal an etwas schnell gestrickten Naturwissenschaftlerphilosophien. Diese Überblicke, und wir hatten das im letzten Semester übrigens gerade für die Vorsokratiker, also die sehr frühe Antike, beobachten können, diese Überblicke betrachten die Materiallage sozusagen, da gibt es, was die älteren Texte angeht, auch nur überschaubare Mengen, es ist gar nicht so viel rein in Buchstaben gemessen. Und dann sehen diese Überblicke, die auf die historische Kontextualisierung verzichten, beispielsweise, ich greife jetzt ein willkürliches Beispiel raus, den Satz des Anaximander, ein altes, sehr kurzes Fragment, die früheste überlieferte Originalaussage eines philosophischen Textes. Und dann sehen diese schnellen Philosophieüberblicke, dass da zum Beispiel von Chronos die Rede ist. Und Chronos heißt ja Zeit und also hat Anaximander die Natur der Zeit so und so definiert. Lautet dann sozusagen der Schluss in diesen Überblicken, die auf den Sinn für Unterschiede sozusagen preisgeben. Aus dieser Perspektive kurzer Satz, das Wort Chronos kommt vor, Chronos heißt Zeit, also hat Anaximander die Natur der Zeit definiert. Aus solcher Perspektive werden alle Katzen grau. Denn Anaximander hat weder so etwas wie eine Natur der Zeit thematisiert, so etwas Schlichtes wie eine Natur im heutigen Wortsinn kannte er gar nicht, kannte der ganze Diskurs der früheren griechischen Antike gar nicht. Der war viel komplexer, als dass er so etwas Einfaches wie eine Natur angenommen hätte. Noch hat Anaximander einfach die Zeit als Kategorie behandelt, denn das Wort Chronos ist ein durchaus schillerndes Wort. Wenn man jetzt sozusagen in die Sprache, in die Kontexte einsteigt, kommt man darauf, Chronos ist eigentlich ein Name, von dem gar nicht so klar zu sagen ist, ob damit eine Kategorie bezeichnet sein soll, ein philosophisches Abstraktum, vielleicht irgendeine Dynamik, vielleicht sogar ein Gott oder sowas Personales. In Anaximanders Satz erscheint, wir haben das im letzten Semester genauer angesehen, die Zeit im Grunde eher als so etwas wie ein Gesetzgeber, was mit unserer modernen Vorstellung von einer Kategorie gar nicht viel zu tun hat. Vielleicht erscheint die Zeit da sogar, also oder dieser Chronos, als ein Richter, der ein Schuldverhältnis ausgleicht, das mit der Vielfalt der werdenden und vergehenden Dinge verbunden ist und irgendwie unvermeidlich scheint. Sieht man auf diese Weise genauer hin, dann steckt in Anaximandros kurzer zeittheoretischer Aussage außerdem wahrscheinlich viel eher eine komplexe Überlegung zum Problem des Werdens als zum Chronos selbst. Vom Chronos ist die Rede, er ist aber nicht eigentlich der zentrale Gegenstand dieses Satzes. Jedenfalls kann man da lange drüber nachdenken. Chronos ist auch gar nicht das grammatische Subjekt der Aussage des Anaximander und von der Tatsache, dass dieser kurze Text irgendetwas definieren würde im modernen Sinne, kann man ganz schweigen. Also auch das ist offensichtlich nicht der Fall. Das Beispiel will ich jetzt gar nicht so weit auswalzen. Ich will auch die Theorie des Anaximander gar nicht entfalten. Was ich sagen will ist, wir können mit diesem ganz schlichten in den Blick nehmen irgendwelcher Aussagen, ohne dass wir uns auf die Frage nach der historischen Ordnung von Texten einlassen, nicht viel herausholen aus dem gigantischen Traditionsbestand oder Textbestand, den die Philosophie uns anbietet zum Thema Zeit. Für die Zeittheorien 2 wie für die Zeittheorien 1 und natürlich auch im Verhältnis der beiden Vorlesungen zueinander gibt es gute systematische Gründe dafür, weder eine einfache Chronologie der Zeittheorien vor uns aufzufädeln, im Sinne eines Fortschritts, in dem dann immer mehr und immer Besseres und Klügeres über die Zeit gesagt wird, noch auf die historische Differenzierung und auf das Nacheinander ganz zu verzichten. Entsprechend werde ich, wie im vergangenen Semester, einen Mittelweg suchen müssen und gewisse chronologische Feststellungen treffen, auch Bezüge aufeinander und in gewisser Weise systematische Nacheinanders vor Ihnen ausbreiten, so wie ja auch die Zweiteilung der beiden Vorlesungen. Es ging im vergangenen Semester um sehr weit wegliegende Texte und dieses Mal soll es um modernere Texte gehen, dieses Schema älter und neuer irgendwie noch enthält. Aber die Nacheinanderordnung soll hinreichend lose gehandhabt werden, dass wir alles mit allem auch immer in Sichtweite halten, um es vergleichen zu können. Und es soll für diejenigen, die jetzt einsteigen, nicht das Problem entstehen, dass ihnen irgendetwas entgangen wäre. Das muss nicht entstehen. Irgendetwas, ohne dass sie nicht auskommen könnten. Ja, also das war jetzt ein sozusagen sehr philosophischer Ausflug, um Ihnen zu erklären, dass Sie hier willkommen sind, auch wenn Sie die erste Vorlesung nicht besucht haben. Und es ist natürlich für diejenigen, die jetzt die erste Vorlesung im Rücken, im Hinterkopf haben, eine Einladung, die neue Vorlesung vielleicht in irgendeiner Weise als Fortsetzung einer Zuhörgeschichte zu betrachten, aber auch als neuen Anlauf. Mittelweg finden und Festlegungen treffen. Das sind jetzt zwei Stichworte, die ich aufnehme, um Ihnen konkret zur Planung dieser Vorlesung noch einiges zu sagen. Zunächst nochmal eine kleine Verschärfung. Es wird doch einiges auch vom Ablauf her anders sein als im vergangenen Semester. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich auf die wenigen Sitzungen, die das Sommersemester hat, das viele, was zu sagen wäre, wohl verteilen könnte. Es gilt, unendlich viel wegzulassen. Also selbst wenn jetzt eigentlich historisch gesehen nur 2,5 Jahrhunderte zur Verhandlung anstehen, gemessen in Kalenderzeit, würde ich so vieles gerne ansprechen, dass es eigentlich nicht geht. Und das Vergrößern der Bereitschaft wegzulassen, vergrößert auch das Problem, wie ich denn das, was ich jetzt vorstellen kann, aufeinander beziehen soll. Wir haben dazwischen sozusagen ganz viel unbekanntes, aber relevantes Gelände. Alles weggelassen ist ja sozusagen Landschaft dazwischen und auch weitere Vielfalt, weiteres Vergleichsmaterial und hätte auch vielleicht den Charakter von Verbindungsstücken. Im vergangenen Semester war das Dilemma natürlich auch gegeben und ich habe zwischen den beiden Alternativen, soll ich entweder vieles behandeln, aber jeweils nur knapp, oder soll ich lieber auf weniges sehr eingehend eingehen? Das habe ich im letzten Semester im Sinne der zweiten Möglichkeit gelöst. Wir haben also nicht sehr viele, einige, aber nicht sehr viele Kontexte besichtigt und wir sind auch, wir haben uns die Zeit genommen, in ihnen herumzulaufen, sozusagen, an Aspekten mehrfach vorbeizukommen und wir haben viel, sehr viel verglichen. Ich denke, dass gerade dieses Vergleichen auch die Pointe ist und den Sinn für die Unterschiede, auf die es ankommt, schärft, sozusagen das Okular einstellt. Und wir haben gerade in diesem Modus des Vergleichens über Implikationen und Folgeeffekte von Unterschieden in den Theoriegebäuden uns Gedanken machen können. Dieses langsame Verfahren hat auch den Vorteil, dass man wirklich hinreichend viele Originalstellen, viele O-Töne aus philosophischen Quellen kennenlernen kann. Und damit neben den Inhalten auch für die Machart eines Denkens sozusagen ein gewisses Gefühl entwickelt, das man probieren kann. Also wie schmeckt das Original sozusagen? Und das ist nicht nur eine Nebensache, sondern gehört zur Sache und ist auch interessant. Um ein Beispiel aus der vergangenen Vorlesung nochmal zu verwenden, ein altägyptischer Grabspruch, der zum Gedächtnis, zum Erinnern auffordert, klingt ganz anders, als beispielsweise die glühenden Worte klingen, mit denen Augustinus, einige Jahrhunderte nach Christus, das Problem des Gedächtnisses intensiv und sozusagen mit bohrenden Nachfragen mit seinem Gott diskutiert. Die Unterschiede in der Machart bestimmter Konzepte sind also in gewisser Weise auch die Farbe des Denkens oder das innere Licht. Und wenn wir zu schnell vorgehen, gibt es zu wenig Chance, so mit Zitaten auch sozusagen diese Machart, diese Farbe kennenzulernen. Daher würde ich gern das Verfahren der eingehenden Lektüre auch auf die jetzt ins Auge gefassten Kontexte anwenden, also die, sagen wir mal vorsichtig, modernen oder zeitgenössischeren philosophischen Ansätze in Sachen Zeit. Wenn ich das tun wollte, müsste ich aber eigentlich 3 bis 5 Semester jetzt noch Zeittheorien, 3, 4, 5 oder wie auch immer anhängen. Und das ist einfach zu viel und daher werde ich etwas stärker überblickshaft sprechen, wenn es zu schnell wird, wenn Sie das Gefühl haben, Mensch, das ist jetzt so interessant, könnten wir nicht um den Preis irgendeiner Lücke später davon noch mehr erfahren, dann sagen Sie mir das, dann ist es möglich, das Tempo zu verlangsamen. Ich werde trotzdem mit Originalzitaten arbeiten, aber es sozusagen etwas beschleunigend gemessen an der vergangenen Vorlesung. Und ich möchte dann noch eine Spielregel einführen, die ich im letzten Semester nicht verwendet habe. Ich bin gespannt, wie das funktioniert und ob das Verfahren sich beim Zuhören bewährt. Wie beim letzten Mal werde ich auch jetzt jede Vorlesung beginnen mit einer kurzen Wiederholung des vergangenen Stoffs oder der vergangenen Vorlesung. Die ist nicht identisch und irgendwie ist es auch immer eine etwas andere Herangehensweise, aber ich fange immer an mit einer Art wiederholenden Zusammenfassung. Und ich werde dann aber zusätzlich zu der Wiederholung am Anfang, am Schluss jeder Vorlesung versuchen, kurz, ausdrücklich noch einmal zu sagen, was ich weggelassen habe. Das klingt jetzt natürlich etwas paradox. Wenn ich etwas dazu sage, dann habe ich es ja doch nicht weggelassen. Was ich aber meine, ist das Folgende. Ich werde, wenn es geht, jeweils eben, wie gesagt, am Schluss nochmal kurz den Abstand nehmen und in zusammenfassender Perspektive bewusst deutlich sagen, was ich mit der gewählten Darstellung weggelassen habe. Aber was im Prinzip eben auch interessant, wichtig und vielleicht so und so beschaffen wäre. Also eine Kurzskizze. Damit haben Sie einige Namen und ein paar Fingerzeige darauf, dass es auch anderes gibt. Und Sie können vielleicht, wenn Sie interessiert sind, unter dieser Frage, was fehlt, dann etwas finden, was man nachlesen kann, nochmal nachschlagen kann oder vielleicht auch nur sich so festtackern als Merkpunkt, Moment mal, das und das Stichwort. Ich tue das bewusst dann in der Absicht, Ihnen klarzumachen, hier ist was, hier fehlt was Relevantes. Und so einem kurzen Phantombild als Anreiz, das nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Mehr als das kann ich nicht deutlich machen, sonst würde ich es ja doch wirklich ausführlich erzählen. Aber durch dieses Verfahren würde ich gerne den Sinn dafür wachhalten, dass wir sehr selektiv vorgehen. Gut. Das war jetzt zum Ablauf das, was ich zunächst sagen wollte. Ich werde jetzt keinen Gesamtplan der zu behandelnden Texte und Autoren vorlegen, weil das auch vom Tempo abhängt, das so im Laufe der Zeit sich einstellt. Ich wollte heute auch noch einen inhaltlichen Einstieg machen, habe jetzt aber noch einen weiteren Punkt vorweg, nämlich eine sozusagen sehr technische Sache. Der technische Punkt betrifft das im kommentierten Vorlesungsverzeichnis auch schon genannte zusätzliche Angebot, das wir im Netz haben zu dieser Vorlesung. Sie können das nutzen. Das ist keine irgendwie ganz wichtige Lektüre, die sozusagen zwangsmäßig vorausgesetzt wird, aber das Defizit einer Vorlesung ist, es gibt keine Möglichkeit, ausführlich auf Quellen sich zu beziehen. Und wenn sie verklungen ist, ist sie verklungen. Sie können also vorbereitend und nachbereitend mit Material arbeiten, das im Netz bereitgehalten wird. Wir haben das im Wintersemester schon begonnen. Wir haben da eine Quellensammlung zum Thema Zeittheorien aufgebaut. Und diese Materialien, es handelt sich zum einen einfach um diese Texte, Quellmaterialien als PDF-Dateien, können Sie online lesen oder runterladen, ausdrucken oder zu Hause am PC lesen und wie gesagt sich da lesend vertiefen. Es stehen mehr Texte im Netz, als hier intensiv behandelt werden können. Und hier werden auch Texte vorkommen, die nicht im Netz stehen. Also so gesehen bildet sich das nicht eins zu eins ab, aber Sie haben ein kleines Archiv, das Sie nutzen können. Sie finden dort auch alle Texte, die wir in der vergangenen Vorlesung im Wintersemester behandelt haben. Und das ist jetzt ein wichtiger Hinweis für diejenigen, die doch das Gefühl haben, jetzt vielleicht nicht so im Sinne des absoluten Muss, aber aus Interesse, dass Sie da nochmal einsteigen würden nachträglich. Sie finden dort auch alle akustischen Mitschnitte der Vorlesung. Also ich nehme die Vorlesung auf, das ist von der Qualität her nichts Berauschendes, aber Sie verstehen es. Wer also Lust hätte, könnte theoretisch die gesamte Vorlesung hören, als Radiomitschnitt oder wie auch immer. Wir haben dieses Paket auch, weil es im Netz jetzt angeboten wird, das sind MP3-Dateien, aber die Runterladezeiten doch erheblich sind. Wenn man also zu Hause nicht so ein blitzschnelles Gerät hat, dann, oder die Datenverbindung nicht so schnell ist, dann muss man doch einiges an Ladezeit in Kauf nehmen. Wir haben eine CD-ROM vorbereitet, die in der Bibliothek entliehen werden kann zum selber kopieren. Also Sie können sich die... Christian, ist es eine CD oder sind es zwei?
Die zweite kommt nächste Woche. Ah, ja. Der erste Teil schon.
Also drei Vorlesungen fehlen noch, die zweite kommt noch. Bitte, wenn Sie die entleihen und sich selber eine brennen wollen, nicht so lange behalten. Ich weiß nicht, ob das Interesse groß oder nicht so groß ist. Also wäre schön, wenn das Bibliotheksexemplar auch immer dann im Prinzip da wäre und es mal nur für den Leihvorgang mal eben ausleiht. Das wäre so ein Angebot. Dann kann man sich auf einem Walkman oder wie auch immer beim Joggen, beim Autofahren, nachts vorm Schlafen gehen oder wie auch immer noch anhören, was wir im letzten Semester gemacht haben. Schließlich haben wir neben den Quelltexten zu der Zeittheorie, also einfach als, die ja einfach als PDF-Dateien bereitgehalten werden, noch eine Besonderheit entwickelt, nämlich sogenannte Audioreader-Dateien. Das sind Textdateien, dieselben Texte, die gedacht sind fürs Lesen, aber Sie werden merken, diese Lesetexte sind anders gearbeitet. Wir haben die präpariert, wir haben die mit Tönen und Geräuschelementen durchsetzt. Das ist ein experimentelles, neues Medium, quasi eine Art, also es verändert den Lektürevorgang. Es wird so eine Art Theorie-Denkhörspiel. Die Geräusche oder was immer Sie da hören, mischen sich sozusagen ins Lesen hinein. Und dieses Experiment ist sozusagen eine Darmstädter Spezialität. Wir haben das im letzten Semester begonnen zu entwickeln und bieten es mal so an. Wir stellen uns vor, das ist unsere Idee dabei gewesen, dass es einen interessanten und etwas anderen und auf seine Weise aufschlussreicheren Zugang zu den Quellentexten eröffnet. Das sind philosophische Texte, die sind schwierig, Sie werden das merken, also so richtige Kniffeltexte. Und da, wenn dann da zum Beispiel in einem Wort eine Stelle ist, wo ein Geräusch sich plötzlich einmischt, dann stellen wir uns vor, dass dieses kniffelnde, langsame, arbeitende Lesen an so einem philosophischen Text ja, sich sozusagen verräumlichen könnte. Gerade beim Thema Zeit sind Geräusche eigentlich eine ganz interessante, zusätzliche, sinntragende Angelegenheit. Wir haben fast alle der relevanten Texte des vergangenen Semesters und etliche der neuen jetzt auch schon für diese Vorlesung also auch als diese Audioreader-Texte vorbereitet. Wir laden Sie ein, damit zu arbeiten und irgendwann werde ich Sie auch nochmal auf Sie zukommen, was Rückmeldungen angeht, ob Sie das jetzt eher doch ein bisschen so kiki fanden oder doch irgendwie ganz interessant. Also das befindet sich ebenfalls im Netz. Alle, die das Netz nutzen wollen, müssen sich aber anmelden. Das Ganze ist eine sogenannte Lernplattform und da muss man mit einem eigenen Account, also Zugang, sich einchecken, wenn man da rein will. Es ist also nicht komplett öffentlich. Daher geben wir jetzt eine Liste herum, auf die sich bitte alle eintragen, die einen solchen Account-Zugang zu dieser Lernplattform haben wollen. Das ist folgenlos. Also wenn Sie es dann doch nicht nutzen oder so, ist kein Problem. Aber wir müssen das erstmal eingeben, Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer, dass Sie diesen Account dann auch benutzen können. Insofern bitten wir alle, die eventuell Interesse haben könnten, sich in diese Liste einzutragen. Was wir brauchen, sind drei Dinge. Erstens Ihren Namen, zweitens Ihre Matrikelnummer und drittens eine E-Mail-Adresse. Das hat den Grund, dass wir, wie gesagt, diese Angaben erstmal in so eine Liste eingeben müssen. Und wenn Sie drin sind, dann erhalten Sie auf dieser angegebenen E-Mail-Adresse eine E-Mail, die der Herr Diehl, der da sitzt, der zuständig ist, Ihnen zuschickt. Und in dieser E-Mail kriegen Sie quasi die Freigabemitteilung. Sie sind jetzt da drauf und irgendwie angemeldet. Und Sie kriegen da auch Ihr Account und Ihr Passwort. Also per E-Mail wird Ihnen dann erklärt, wie Sie sich da einklinken. Wenn da irgendwie was nicht klappt, also sagen wir mal, Passwort vergessen oder Account alles richtig gemacht und benutzt und trotzdem will das Ding nicht oder was auch immer, dann ist Christian Diehl der Ansprechpartner. Der hat auch die Mittel, das dann sozusagen technisch zu lösen oder die richtigen Leute zu kontaktieren, die man da kontaktieren muss, falls ein Engpass sein sollte. Es gibt manchmal Schwierigkeiten, weil diese Matrikelnummern werden tatsächlich genutzt, um einmal rückzufragen, ob sie auch immatrikuliert sind. Also das ist so eine Datenbank-Querverbindung. Wir dürfen da niemanden zulassen, der nicht immatrikuliert ist. Das ist der Controlling-Hintergrund sozusagen. Und manchmal gibt es in dieser Datenbank Probleme, sodass unsere Matrikelnummer eingegeben ist und die findet in der Datenbank irgendwie nicht ihr Gegenstück und dann gibt es ein Problem. Das können wir aber einfachere Schwierigkeiten. Nicht jeder ist mit so Geräten so gut zu Fuß, dass das auf Anhieb klappt. Melden, wir versuchen dann weiter zu helfen, zu beraten, zu trösten, freizuschalten, zu zaubern, was immer. Dabei nun Achtung. Wir haben an sich vorbereitet einen Transfer, wie wir ja auch die ganzen Materialien aus dem Wintersemester transferiert haben, einen Transfer aller bereits angemeldeten Teilnehmer aus dem vergangenen Semester automatisch rüber jetzt in die neue Vorlesung. Jetzt denkt das System irgendwie in Semestern, man muss also quasi umziehen und das alte Semester ins neue rein hin umziehen. Und wir haben jetzt eben nochmal diskutiert, es ist bis jetzt noch nicht ganz klar, ob dieser Umzug wirklich erfolgt ist. Wir wollten jetzt eigentlich die Devise ausgeben, nur die, die noch keinen Account haben, tragen sich ein. Jetzt sind wir nicht ganz so sicher, ob nicht vielleicht die anderen sich auch eintragen sollten. Sollen wir das noch eine Woche offen lassen oder genau. Ja, also vielleicht irgendein Kreuzchen vorneweg oder so, dass klar ist, das ist jetzt, Sie sind eigentlich schon drin, aber schreiben Sie sich zur Sicherheit doch nochmal rein. Also wenn das System uns im Stich lässt, müssen wir halt alle nochmal neu eingeben. Das wäre also die Bitte und jetzt läuft ja noch die normale Anwesenheitsliste rum. Das ist eine andere Liste als jetzt die Liste für die Computerzugänge. Also gucken Sie, in welche Liste Sie sich eintragen. Und verwechseln Sie die beiden Listen nicht. Wir werden beim nächsten Mal beide Listen auch nochmal rumgeben, weil erfahrungsgemäß sind in der zweiten Sitzung immer auch noch neue da. Und da besteht also kein Problem, im Laufe des Semesters noch weitere Accounts zu vergeben oder so. Gibt es dazu noch Fragen? Frage ich mal zwischendurch.
Wie viele MBH sind so eine Audio-Reader-Datei? Wie groß sind die?
Die sind halt lang, also es sind gut anderthalb Stunden. Daher passt auch nicht alles auf eine CD. Also die Ladezeiten sind schon lang. Insofern ist das Runterladen bei den Audiofiles. Jetzt habe ich was verwechselt. Die MP3 sind kleiner. Die Audiofiles sind sehr groß, weil es eben richtig programmierte Filme sind. Das Runterladen da ist mühsam. Also es spricht auch einiges dafür, die im Netz zu benutzen. Gut. Damit komme ich zum letzten Punkt und eigentlich auch schon beinahe zum Einstieg ins Thema. Womit fangen wir an, nachdem wir Zeittheorien 1 im Jahre 500 nach Christus mit der Zeittheorie des Augustinus und mit seiner Lehre vom Gedächtnis haben enden lassen. Eigentlich nicht im Jahre 500 nach Christus, etwas vorher. Ich habe schon gesagt, chronologisch anschließen können und wollen wir nicht. Und ich will auch nicht sozusagen eine Chronologie mit Unterbrechung jetzt machen. Das heißt, die Logik kann auch nicht sein, dass wir jetzt eine Lücke lassen, also bei Augustinus aufgehört und jetzt machen wir eine Riesenlücke, überspringen das Mittelalter und fragen dann im selben Stil chronologisch, wann beginnen denn die modernen Zeittheorien, beziehungsweise wo beginnt im Hinblick auf das Thema Zeit die Moderne? So möchte ich die Frage nach dem Anfang oder dem Einsatzpunkt für diese Vorlesung nicht stellen. Stattdessen möchte ich bei dem Zeitmodell einsetzen, das sozusagen mit einer wuchtigen Macht, einer Macht, die sich schon in der Antike abzeichnet übrigens, für heute, für diesen moderneren Bereich, in dem wir ja stecken, ganz besonders die Weichen gestellt hat. Ich möchte also bei dem Zeitmodell einsetzen, das auf gewisse Weise für alle modernen Zeittheorien eine zentrale Rolle spielt. Nicht unbedingt als Vorbild, auch als Vorbild, aber auch als Reibefläche, als Absprungpunkt, als Provokation, als Gegenfolie. Gemeint ist diejenige Vorstellung von Zeit, die, wie man so sagt, die klassische physikalische Zeitvorstellung ist. Und in den Naturwissenschaften mit Galilei, Kepler, vor allem aber mit der konsequenten Mathematisierung durch Isaac Newton kanonisch wird. Newton modelliert einen vorgängigen Zusammenhang von Zeit und Raum, der auf einen absoluten, wir werden näher anschauen, was das heißt, auf einen absoluten Zeitbegriff hinausläuft. Und wie man weiß, hat die Erkenntnistheorie Immanuel Kants eben diese vorgängige Rolle von Zeit und Raum philosophisch aufgenommen, in gewisser Weise sehr eng angelehnt an Newton gearbeitet und diese Idee einer absoluten Zeit, sagen wir mal, anthropologisch gewendet. Bei Kant hat die Zeit, wie auch der Raum, die Form einer transzendentalen Bedingung der Möglichkeit des Erkennens. Was das ist, sehen wir uns noch an. Diese kantische Zeit ist aber im weiteren Sinne ähnlich beschaffen, enthält bestimmte Grundfiguren, wie sie auch diese klassische Newton-kodierte Physik bereitstellt. Und damit ist auch die kantische Zeit in gewisser Weise eine absolute Zeit, kantisch gesprochen, eine a priorische, eine immer schon vorauszusetzende, eine unhintergehbare Kategorie. Nicht unbedingt der physikalisch-naturwissenschaftliche Zeitbegriff allein, aber doch diese Kombination von klassischer Physik einerseits und kantischer Zeitvorstellung andererseits waren tatsächlich, deswegen möchte ich da einsetzen, da steckt natürlich eine These drin, sie waren tatsächlich ein historisches Erfolgsmodell, das seinesgleichen sucht. Ein Modell, das sich im 17. Jahrhundert in der Physik, wie gesagt, hauptsächlich aufbaut und das dann, was Kant angeht, Ende des 18. Jahrhunderts philosophisch abschließend in einer bestimmten, recht endgültigen Vorstellung vom Menschen und von der Menschheitsvernunft rundet. Es ist schwer zu sagen, was genau diese Wirkungskraft oder Wirkungsmacht dieser absoluten Konzepte einer Kosmosnatur oder auch Menschennatur der Zeit eigentlich begründet oder ausmacht, wäre eine interessante Frage. Warum sind die so wirkungsvoll? Jedenfalls kann man sagen, in dieser Kombination von Naturwissenschaft einerseits und Kant andererseits, von mathematisch-physikalisch objektivierbarer Zeit der Außenwelt und der Zeit als einem Grundbaustein unseres Erkenntnisvermögens, darin liegt etwas Durchschlagendes. Darin hat etwas Durchschlagendes gelegen und liegt bis heute etwas Durchschlagendes. Es ist ein Denkangebot, das sich im 18. Jahrhundert herausformt, das dann mit Macht das 19. Jahrhundert überstrahlt und das auch im 20. und beginnenden 21. Jahrhundert keineswegs wirklich an Wirkung verloren hat. Deswegen möchte ich bei diesem Modell einsetzen. Freilich ist dieses Erfolgsmodell, hochwirksame Modell, eines, das auch von Anfang an nicht konkurrenzlos dasteht. Denn es hat natürlich viele Schwächen und es hat insbesondere eine Schwäche, die gleich zu Anfang auch zum Tragen kommt und auf also sozusagen Gegendynamiken auslöst oder befördert. Es kann das Phänomen Geschichte nicht denken oder nur mit großen Schwierigkeiten. Das sind aber Einzelheiten, zu denen kommen wir später. Das wird auch Thema der nächsten Vorlesungen sein. Hier jedenfalls mit dieser Vorlesung, mit dem Rest dieser Vorlesung, möchte ich an diesem Doppelpunkt sozusagen einsetzen. Physik und kantische Erkenntnistheorie. Vernunftphilosophie und Menschen- oder Menschheitsvorstellung und eine bestimmte gewisse Form, sich die Natur empirisch hantierbar zu machen, verschmelzen zum Ende des 18. Jahrhunderts zu einem einzigen schlüssigen Angebot, wie der Kosmos, wie die Natur der Weltzeit zu denken werden. Damit steht ein Grundgerüst, eine Art endgültiger Zeittheorie im Raum. Und wie gesagt, ich denke, es ist keine Übertreibung zu sagen, dass seither alle wie immer ganz anders beschaffenen moderneren Zeittheorien sich zur Selbstverständlichkeit dieses doppelt aufgeklärten Zeitbewusstseins, also des naturwissenschaftlich aufgeklärten und des transzendentalphilosophisch aufgeklärten Zeitbewusstseins irgendwie stellen müssen. Nicht im Sinne von Zustimmung, aber man kommt sozusagen um dieses Dominanzmodell nie herum, wenn man über Zeit nachdenkt. Man muss sich gegebenenfalls in irgendeiner Weise davon kritisch absetzen, dazu positionieren oder wie auch immer. Aber diese Kombination dieser Vernunft-Zeit-Kosmos-Newton'sch-Kantschen Typ sozusagen beherrscht in gewisser Weise unser Wirklichkeitsverständnis in der Wissenschaft wie auch vielleicht noch stärker im Alltag. Wenn man so will, liefert uns das 18. Jahrhundert in Gestalt dieses sich formierenden Dominanzmodells eine Epoche der Klarheit. In der vergangenen Vorlesung habe ich das mehrfach angedeutet und darauf auch schon, also in Teilen kritisch oder sagen wir mal fragefreudig angespielt. Diese Klarheit ist, wenn man die Tiefe der historischen Vergleichsräume ausschreitet, erkennbar nicht nur, aber auch das Resultat einer zunehmenden Spezialisierung und Konzentration in Sachen Welterklärung. Und zwar indem man sich zunächst, das betrifft jetzt die Naturwissenschaft, auf den Himmel konzentriert und bei dieser sozusagen Arbeit an den astronomischen Zeitverhältnissen oder an den himmelskundlich realisierbaren Zeitverhältnissen eine Fülle von Fragen weglässt. Eine Fülle von Fragen, die für das Zeitdenken der früheren Epochen wesentlich waren. Die Himmelsphysik fragt allein nach der Weltzeit, nach einer Zeit im kosmologischen Großmaßstab sozusagen, und sie konzentriert sich allein auf die sichtbare Außenwelt, mit der man nämlich experimentieren kann oder die man visuell haben kann. Und diese Himmelsphysik stellt im Prinzip daher nur, da können jetzt die aus der letzten Vorlesung mehr damit anfangen, aristotelisch gefasste Fragen nach der Zeit, nämlich Fragen nach einem Etwas, das man an der Bewegung von Gegenständen im Raum messen kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Fragen nach der Lebenszeit, Fragen nach den ersten Anfängen von Zeit, Fragen nach der inneren Zeiterfahrung oder Zeitwahrnehmung, wie fühlt sich das an, in Zeit zu sein oder Zeit zu haben oder keine Zeit zu haben, Fragen nach Zeitverläufen, nach erfahrenen Zeitverläufen, Fragen nach dem Gedächtnis oder Fragen nach der Wiederkehr von Phänomenen, nach Einmaligem, Fragen nach dem, was man nur als Zukünftiges erhoffen kann, aber noch nie erlebt wurde oder beobachtet wurde, oder gar Fragen nach der Ewigkeit, klammert die Physik diese Physik, die sich auf Bewegungskörper spezialisiert, von vornherein aus als unwissenschaftliche Fragen. Das Erfolgsmodell, das wir an den Beginn unserer Vorlesung setzen, gewinnt also seine Prägnanz, seine Präzision und seine Eindrücklichkeit zunächst einmal dank einer ungeheuerlichen Verengung der Fragestellung auf eine reine Beobachtungs- und Bewegungskörperphysik. Immerhin wird durch diese Verengung eine Menge möglich gemacht. Mit Hilfe der Verengung wird nämlich ein Gegenstand namens Zeit für mindestens anderthalb Jahrhunderte auf eine in vorher nicht gekannter Weise gedanklich, auf eine vorher nicht gekannte Weise gedanklich greifbar und auch dann technisch hantierbar gemacht. Dazu jetzt mit diesem Rest der Vorlesung noch einige historische Stationen. Technisch hantierbar gemachte Zeit, da müssen wir technisch auch wieder in diesem engen, auf sozusagen mechanisch greifbare Gegenstände begrenzten Sinne verstehen, denn sozialtechnisch gesehen hat beispielsweise Newtons absolute Raumzeitlichkeit eine Menge von Schwierigkeiten mit sich gebracht. Zum Beispiel die Rationalisierung der Arbeit und so weiter, Uhrenzeit, die anfängt, Erfahrungs- und Lebensräume von Menschen durchzustrukturieren, hat es vorher ja nie gegeben. Das sind Dinge, die sozusagen auf der sozialtechnischen Seite durchaus, ich sag mal so zynisch, zu Hantierungsschwierigkeiten geführt haben. Also man kann die Geschichte der Technisierung, die in der Neuzeit stattfindet, mit den ganzen sozialen Verwerfungen, die daran hängen, auch als eine Geschichte des Versuchs des Transfers physikalischer Zeitkonzepte hinein in soziale Räume, die nicht in dieser, unter dem Regime dieser Zeit stand, lesen. Das ist aber ein anderes Thema, und dass es da Verwerfungen gegeben hat, ist sicherlich nicht die Schuld der genialen Einfachheit desjenigen Zeitbegriffs, den die Physik mit der Entdeckung spätestens des allgemeinen Gravitationsgesetzes gewann. Ich habe jetzt hier.
Oh ja.
Nur so ein paar Namen, Zahlen, Fakten. Ich neige immer dazu, die Namen anzuschreiben oder klarzumachen, zu vergessen. Nähern wir uns in einem ersten, relativ schnellen Anlauf. Stellen Sie entweder heute oder zu Beginn der nächsten Vorlesung nochmal Fragen, wenn das zu schnell geht. Jener naturwissenschaftlichen Zeitkonzeption, die ich jetzt so etwas flapsig und natürlich sehr verallgemeinert als Erfolgsmodell oder als eine Komponente dieses Erfolgsmodells Physik plus oder Newton plus Kant, aber mal so in Namen ausgedrückt, bezeichnet habe. Was genau ist gemeint, wenn ich den Namen Newton stellvertretend für ein ganzes Paradigma, also für ein Leitbild in Sachen Zeit verwende? Etwas Vorgeschichte zu dieser Frage. Der Zeitbegriff, wie gesagt, hatte seinen Probierfall immer schon, übrigens das auch schon in der Antike, in bestimmten Kontexten, am Himmel. Der Probierfall für einen sozusagen kosmisch tragfähigen Zeitbegriff war immer der Himmel. Und nicht anders ist der Zeitbegriff der mathematisierten Naturwissenschaften entstanden. Zunächst galt der Blick an den Himmel, also der Blick der Sternbeobachter oder der Himmelsbeobachter, immer zweierlei Fragen zugleich. Erstens der Frage nach den beobachtbaren Regelförmigkeiten am Himmel, denn der Himmel war diejenige Sphäre, in der, beziehungsweise an der, man stellte sich den Himmel ja so als Firmament, an dem was hängt oder an dem was angebracht ist vor. Also der Himmel war diejenige Sphäre, an der die regelmäßigsten Phänomene überhaupt zu haben waren und zu beobachten waren. Eben daher waren die Bewegungsgesetze der Himmelskörper gleichsam der leibhaftige Erscheinungsfall für Bewegungsgesetze überhaupt. Der Himmel war also der Ort, an dem ein sichtbares Phänomen und das Faktum der absoluten Regelmäßigkeit, der mathematischen Regelmäßigkeit schlechthin, zusammenfielen. Dieser Zusammenfall stellte sich für die antike Mathematik, aber auch später noch, auch in der Neuzeit, in der frühen Neuzeit, insbesondere in der perfekten Form der Kreisbahn dar. Die Kreisbahn ist, der Kreis ist die, sozusagen die perfekte Form der antiken Physik und Mathematik. Sie ist aber auch die Bahn, die mit der Vorstellung zusammengeht, dass ein Rhythmus sich in absoluter identischer Form perfekt wiederholt, ad infinitum. Also wenn sich ein Körper auf einem perfekten Kreis bewegt, mit der gleichen Geschwindigkeit würden wir sagen, dann hat man einen perfekten, absolut regelmäßigen Rhythmus und sozusagen ein perfektes Bewegungsgesetz und damit eine perfekte Zeit. Oder ein perfektes Zeitmaß, um genau zu sein. Aber natürlich sind Maß und Zeit in gewisser Weise identisch verkörpert in diesem Himmelsphänomen. Da aber etliche Erscheinungen, also das ist das Erste, was am Himmel gesucht wird in der Himmelskunde, diese Art von Regelförmigkeit. Ein Bewegungsgesetz und seine reale Inkarnation astronomischer Art. Da aber etliche Erscheinungen am Himmel sich ja auch unregelmäßig bewegen, also es gibt Wandergestirne, das hat man auch schnell festgestellt, es gibt Planeten und allerlei, was sich da so unregelmäßig bewegt, gilt der Blick des Naturwissenschaftlers in Sachen Zeit zweitens dann immer auch der Frage nach den kleinen Abweichungen oder anders ausgedrückt der Frage nach der garantiert regelmäßigen Form. Ist es also wirklich eine kosmische Wiederholung, die wir vor uns haben, oder weicht da etwas ab? Der Himmel musste sozusagen, wie die immer richtig gehende erste Uhr für alle irdischen physikalischen Maße, irgendwo den letzten Fixpunkt oder sozusagen den letzten Fixrhythmus, das Eichmaß, abgeben. Diese Frage verbindet sich natürlich mit der Frage nach den Regelmäßigkeiten, aber sie zeigt, nach was wird gesucht. Nach dem Zusammenspiel von Regelform oder aber Abweichung. Dieses letzte Eichmaß, also die Himmelsphänomene, von denen man sich sicher war, dass sie auch tatsächlich diese perfekte Form haben, dieses letzte Eichmaß für alle irdischen Zeiten, die man dann mit Hilfe dieses Rhythmus messen konnte, war über Jahrtausende der sich drehende Fixsternhimmel. Das war die Vorstellung, der Fixsternhimmel dreht sich und bietet diesen perfekten Rhythmus. Die Teilnehmer der vergangenen Vorlesung wissen, wessen Zeittheorie als erste physikalische Zeittheorie genau auf diesen astronomisch gefassten Rahmen abhebt. Das ist die Theorie des Aristoteles, die das ganze Mittelalter hindurch, die dominierende Theorie war, sie war nicht die alleingültige, aber die dominierende, in Sachen Naturkunde. Nun ist es mit der Widerspruchsfreiheit der Gesetze und der Regelförmigkeiten, auf die man sich verlässt, und den Beobachtungen, die man konkret machen kann, wenn man an den Himmel schaut, so eine Sache. Je mehr die Himmelskunde sehen kann und je mehr und je genauer die Physik rechnet, desto mehr kleine Widersprüche finden sich in der Berechnung der raumzeitlichen Perfektion am Himmel. Einfach gesagt findet sich, je mehr Details von den Astronomen beobachtet werden, umso schwieriger nur noch ein schlüssiges Modell, mittels dessen die beobachteten Phänomene am Fixsternhimmel wirklich in ein vollständiges und fragloses Erklärungsganzes gebracht werden können. Also die Regelförmigkeit wird sozusagen durch die Beobachtungen aufs Spiel gesetzt. Nicht zuletzt die Verwendung von Fernrohren und die durch den Import der Null nach Europa, also durch den Import der Kunst der Algebra, das wurde ja in den europäischen Raum aus dem Arabischen importiert, die dadurch verbesserte Mathematik beschleunigt in der frühen Neuzeit dieses Aufbrechen von kleinen Widersprüchen. Also wir haben dieses aristotelische Bild, wir haben das Vertrauen auf die Regelmäßigkeit der Fixsternhimmels Phänomene, aber wir haben mit der Verbesserung der Optik und mit dem Import von besseren Rechenverfahren zunehmend Widersprüche im Modell. Das hat natürlich noch viel, viel mehr Voraussetzungen. Ich verkürze jetzt unheimlich. Also wir haben auch eine Wissenschaftler-Community, die ihre Ergebnisse kommuniziert und so weiter und so weiter. Etliche Voraussetzungen, die da Eingang finden müssen. Grob gesprochen stellt man zunehmend fest, richtig widerspruchsfrei, ganz gleichförmig bewegt sich am Himmel im Grunde nichts. Und diese sozusagen Probleme können in der frühen Neuzeit dann auch durch theologische Denkverbote nicht mehr so weit sozusagen im kleinen Raum gehalten werden. Kann nicht mehr verhindert werden, dass die Gelehrten europaweit über solche Beobachtungen auch miteinander reden. Diese sozusagen knisternde Lage ist der Hintergrund für vielerlei, aber auch dann für das 1543 erschienene Hauptwerk des Astronomen Nikolaus Kopernikus, De Revolutionibus Orbium Coelestium Librum. Sechs Bücher über die Kreisbewegung der Weltkörper, zieht in diesem Hauptwerk Kopernikus die berühmte Konsequenz, dass nicht, Sie kennen das, der Himmel sich über die Erde hinwegdreht. Das war die Grundannahme der gesamten Himmelskunde vorher, sondern dass die Erde eine Kugel ist und diese Kugel dreht sich gemeinsam mit anderen Gestirnen, die auch Kugeln sind, um die Sonne. Man kennt diesen bestürzenden Einschnitt der astronomischen Naturforschung. Kopernikus' Schrift markiert das Ende des geozentrischen und den Beginn des heliozentrischen Weltbildes. Und man spricht von der kopernikanischen Wende oder von der kopernikanischen Revolution für diese Umgründung der Physik.
Dieser Zeitraum, der da angesprochen wird, ist auch der Zeitraum, in dem Uhren erfunden wurden, die schon sehr präzise sind. Also Römer hätte nie die Lichtgeschwindigkeit messen können, wenn er nicht nur einigermaßen gute Uhr gehabt hätte. Da ging es, glaube ich, ich weiß nicht, um wie viele Minuten oder sogar nur Sekunden Laufunterschied des Lichts oder die Fallgesetze von Galilei. Nicht? Die erforderten auch schon eine gewisse Uhr. Also hier war doch die Zeit auch schon vom Himmel runtergeholt worden. Mhm. Und insofern ist es doch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Nicht? Man war schon eher in der Lage, jetzt mit Zeit, in der Lebenszeit etwas anzufangen. Ja.
Also sicher ist die gesamte Geschichte der Uhren, also der sozusagen der Erdzeitmessung oder der Zeitmessung mit relativen Anhaltspunkten. Das ist ja bei der Uhr sozusagen klar. Wenn wir uns in die damalige Perspektive versetzen, die Uhr kann nur begrenzte Präzision bieten, weil letztlich muss sie ja rückgekoppelt mit dem Himmel funktionieren und das klappt sozusagen per se nicht. Aber die Uhr wird immer feiner. Die Uhr wird, also es wird an Uhren rumgefeilt und gebastelt, genau wie beispielsweise an Fernrohrtechniken gebastelt wird, also die Linsenschleifkunst optimiert wird, man sozusagen das immer genauere erstrebt, mit technischen Mitteln wie auch mit den mathematisch-gedanklichen Mitteln. Ich würde jetzt nicht so ein Ursache-Wirkungsverhältnis konstruieren nach dem Motto, erst entwickelt man die genauen Uhren, weil man ja schon weiß, dass die Zeit eigentlich sozusagen vom Himmel auf die Erde geholt werden muss und danach macht man es dann auch, beweist man es am Kosmos. So ist es nicht gelaufen, es war umgekehrt. Aber die Kunst des Uhrenbaus wird zunehmend zu einer, nicht einfach nur aus spielerischen oder gar heretischen Absichten gepflegten heidnischen Angelegenheit, sondern zu einer rational gegründeten und auch in der Wissenschaft vorangetriebenen Angelegenheit. Das korrespondiert. Also die Geschichte des Fernrohrs kann man erzählen. Man kann wunderschöne Technik- und Mediengeschichten erzählen zu der Frage der Umgründung dieser empirischen Welten in der frühen Neuzeit und danach. Also eine Leseeinladung. Da gibt es übrigens auch schöne Bücher. Also wenn Sie so gucken, Geschichte der Zeit und so weiter, Geschichte der Zeitmessung, Uhren und so. Das ist so ein Fetischthema für viele. Da gibt es schöne kulturgeschichtliche Arbeiten dazu. Also, Stichwort war die kopernikanische Wende oder Revolution oder wie auch immer. Die Folgen, beschäftigen wir uns jetzt mal nicht mit den mathematischen Details, die Folgen sind extrem relevant. Mit einem Schlag ist der Raum offen im heliozentrischen Weltbild, nicht etwa durch eine Sphäre, eine Himmelssphäre abgeschlossen, die sich über der Erde irgendwie befindet. Der Raum ist plötzlich offen. Das Firmament, das sich über die Welt spannt, ist verschwunden. Und auch die Frage nach der Zeit muss vollkommen neu beantwortet werden. Woran hat denn nun die Wahrnehmung ihr festes und letztes Maß, wenn sie die Zeit überhaupt messen will? Wo gibt es überhaupt den Garanten für Zeit im Sinne einer regelmäßigen, wirklich perfekt regelmäßigen Bewegung? Für Kopernikus lässt sich das Problem noch lösen. Wir hatten das auch im letzten Semester schon besichtigt. Kopernikus legt den astronomischen Nullpunkt für seine Zeitmessung in die Erdkugel hinein. Er verzichtet auf den Fixsternhimmel, nimmt das als offenen Raum, aber unterstellt der Erdkugel eine perfekte Form und eine perfekte Drehung und auch eine perfekte Kreisbahn. Damit kann man sozusagen indirekt eine klare, garantierte, astronomisch garantierte Zeitmessung verankern in der Himmelsnatur. Und man kann sie auch messbar machen. Also das, was wir sehen, daraus lässt sich dann errechnen, wie diese perfekte Erdbewegung beschaffen ist. Nach Kopernikus bringt aber Kepler, Johannes Kepler, ab 1606 etwa, eine weitere verwirrende Beobachtung ins Spiel, die Bahn des Planeten Mars nämlich, und das wirft die Frage nach den anderen Planeten auf, ist eben nicht perfekt rund, sondern elliptisch. Wie nun diese elliptische Form ins Modell einer astronomischen Ordnung hineindenken? Man kann die Ellipse berechnen, etwa in dieser Zeit wird sie auch berechenbar. Also man kann die Brennpunkte, die zwei Brennpunkte der Ellipse berechnen, man kann sie als regelmäßige mathematische Figur betrachten. Das beruhigt schon mal, also sie hat auch ihre Regeln sozusagen. Aber trotzdem ist es schwierig, diese elliptische Bahn zu integrieren in einen Kosmos, der den Bedingungen der Einfachheit und der geordneten Regelmäßigkeit des Planetenumlaufs genügt. Was wäre, wenn auch die Erde sich elliptisch bewegt? Wir haben im Wintersemester gesehen, dass gerade diese Sichtweise und diese Problemstellung des Kopernikus, der sozusagen die Erdbewegung jetzt als den aristotelischen Reservegaranten für das perfekte, für die Inkarnation der perfekten Bewegung, die die Zeit gibt, interpretiert, dass diese kopernikanische Sichtweise im Grunde noch stark an aristotelischen Denkmustern klebt. Kopernikus braucht wie Aristoteles sozusagen den realen Körper oder den realen Vorgang am Himmel, der ihm zeigt, dass es die Zeit gibt, der diese regelmäßige Bewegung eines Körpers auch tatsächlich real nicht nur repräsentiert, sondern präsentiert. Und Kopernikus stellt sich alle anderen Zeitmessungen, auch die Uhrenzeiten und wie auch immer, als eine empirisch letztlich an der Erdbewegung auszurichtende Vergleichsmessung vor. Also die absolute Zeit, nein, nicht absolute Zeit, aber die absolut richtig gehende Weltuhr ist die Uhr, an der wir unsere Erduhren dann verbessern können, ausrichten können, justieren können und so weiter. Ich kann ja Uhren nur perfekter machen, wenn ich weiß, an was ich sie vergleichen kann. An dem Punkt bleibt Kopernikus Realist. Er braucht das eine reale Himmelsphänomen, das als Eichmaß für alle weiteren Messungen dienen kann. Also muss man sich mit Kopernikus die Erdbewegung als mathematisch perfekten Kreis vorstellen. Zwei Fragen erzwingen diese Vorstellung. Erstens, wenn nicht die Erde wenigstens ein perfekter Kreis wäre oder eine perfekte Bewegung hätte, von wo aus sollte man denn dann überhaupt die Erdbewegung noch als unregelmäßige beispielsweise beschreiben können? Wie kann man dann überhaupt noch beschreiben? Zweitens, zweite Frage, die Kopernikus dann haben müsste, oder zweite Konsequenz, vor der er zurückschreckt: Würden wir nicht die Erde als perfektes Eichmaß haben, dann hätten wir ja gar keins mehr. Wir hätten nicht nur das Problem, dass wir die Erde selbst dann gar nicht mehr richtig beobachten können, weil wir ja nur mal auf der Erde sitzen. Von woher könnten wir sie denn dann überhaupt noch, von woher könnten wir dann überhaupt noch Physik betreiben? Sondern die Physik als solche hätte gar keinen Anhaltspunkt mehr. Und dann wäre ja im Grunde alles relativ. Also diesen Gedanken muss Kopernikus zurückweisen. Der Schritt aus diesem aristotelischen Realismus sozusagen in der Zeitmessung heraus, der Schritt in eine Vorstellung, nach der die Zeit nicht mehr irgendwo ihr natürliches, ihr empirisch wahrnehmbares Eichmaß haben muss, diesen Schritt bahnt erst Kepler. 1609 in der Astronomia Nova, die von einer elliptischen Bahn aller Gestirne ausgeht, also aller Planeten ausgeht und auch der Erde, und diese elliptische Bahn mathematisch darstellt. Kepler unterstellt die physikalische Gleichwertigkeit aller am Himmel beobachtbaren Bewegungen. Damit macht er genau diesen Schritt, den Kopernikus nicht tut. Er löst im Grunde die Wahrnehmung der Planetenbewegungen von einem realen Standpunkt ab. Denn er kann sie ja nur von der Erde aus machen. Die Erde bewegt sich auch irregulär oder jedenfalls elliptisch. Die Perspektive zu sagen, alle Planeten bewegen sich so, ist eine, die sozusagen ein Auge irgendwo imaginär im Weltraum unterstellt. Die empirische Messung in gewisser Weise zurückstellt für die Frage nach der kosmologischen Perspektive. Kepler zufolge liegen die Ellipsen der Planeten so, dass diese jeweils ihren Brennpunkt in deren Brennpunkt dieser Ellipsen irgendwie die Sonne liegt. Also so irgendwie, so etwa. Ja? Das wäre dann die Sonne. Und er rechnet an dieser Stelle, weil die Ellipse ja einer Erklärung bedarf, mit einer Art Kraft, die als Anziehung auf die Planeten wirkt und die von der Sonne ausgeht. Das ist also eine gewisse Erklärung für diese Ellipsen. Die Sonne zieht. Kepler geht außerdem von einer mathematischen Harmonie der Umlaufzeiten und der Bahnhalbmesser der Planeten aus. Auch das sind jetzt etwas mathematische Details, ich erkläre das gleich. Auch das ist nicht unwichtig und nicht selbstverständlich. Er geht davon aus, dass das hier eine regelmäßige Bewegung ist und dass, wenn hier ein Strahl Licht von der Sonne ausgeht, was sich als bewegter Körper vorgestellt wird, dann ist die Bewegung auch gleichmäßig. Das heißt, die Zeitabschnitte werden mit immer gleichen Abständen absolviert. Insofern nicht selbstverständlich, als er ja, was die Körper angeht, von einer Kraftwirkung ausgeht. Also sozusagen das Licht der Sonne unterliegt dieser Kraftwirkung nicht. Diese Unterstellungen legen nahe, dass in den himmlischen Bewegungen bestimmte mathematische Annahmen wichtiger werden als das, was empirisch sozusagen abbildbar ist. Diese Gleichförmigkeiten, Stetigkeiten und so weiter und dieses Auge, das sozusagen aus der Warte der Mathematik den Himmel betrachtet, ist ein Auge, das sich vom irdischen Ort ablösen kann und von den irdischen Raum-Zeit-Kategorien. Und jetzt kommen wir zurück auf das Zeitthema. Kepler selbst zieht keine zeittheoretischen Konsequenzen aus seinem Modell, aber er arbeitet mit der Zeit bereits im beschriebenen Sinn. Er rechnet mit ihr als eine überall verteilt vorkommende und gleichförmige Größe. Fragen nach der Messung und dem Letztmaß für diese gleich verteilte Zeit fallen weg. Und hier bei dieser sozusagen harmonisch ausstrahlenden, überall geltenden Zeit, die Kepler mehr oder weniger sozusagen unreflektiert, aber unkommentiert in seinen Arbeiten unterstellt, setzt an diesem Punkt setzt Newton an. Er bringt diese bei Kepler bereits von der Verankerungsfrage und vom Eichmaß gelöste Zeitvorstellung mathematisch und philosophisch auf einen Begriff. In der Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, kurz Principia Mathematica von 1687, zweite Auflage 1713, postuliert Newton die Existenz einer, Zitat, absoluten, wahren und mathematischen Zeit. Einer Zeit, die man nicht physikalisch beobachten oder ableiten kann. Nicht muss, aber auch gar nicht kann. Einer Zeit, die man vielmehr voraussetzen muss, um dann aber unter dieser Voraussetzung der absoluten, wahren, mathematischen Zeit eine empirische Naturforschung zu ermöglichen, die zu widerspruchsfreien Lösungen auch für kosmologische Probleme kommt. Newtons Lösung kennen wir aus der Schule und wir sind unterschwellig daran gewöhnt, die Rolle der Zeit im Kosmos tatsächlich genauso wie Newton zu denken. Newton verallgemeinert nämlich das Thema der Kraft. Diese bei Kepler noch so ein bisschen magische Anziehung, die da von der Sonne ausgeht, wird von Kepler in ein allgemeines Gesetz gegossen, auch das ist die Sonne nur ein Fall unter vielen, indem er der Masse Gravitationskraft zuspricht. Jede Masse hat eine nach einer bestimmten Formel klar zu fassende Kraftwirkung. Und er interpretiert den Kosmos als eine Art gigantischen Umraum oder überall vorhandenen Ausdehnungsraum, in dessen Innerem Körper unterschiedlicher Massen sich gesetzmäßig, also sich bewegen und dabei gesetzmäßig aufeinander wirken, auf dieser Ebene der Kraftwirkung, die sie haben. In diesem Umraum aber, in dem sozusagen dieses kräftebedingte Theater der bewegten Massenkörper sich abspielt, in diesem Umraum vergeht nun ebenfalls sozusagen einfach als Medium, als Ummedium, in dem das Massengeschehen sich dann so abspielt, in diesem Umraum vergeht die Zeit. Sie vergeht einfach fortdauernd. Sie ist, indem sie fortdauert. Stetig, gleichförmig, schlicht mit dem Raum mehr oder weniger zusammen anfallend. Und in dieser schlichten Gleichförmigkeit, sozusagen als Matrix der gesamten Kräftephysik, ist die Zeit sozusagen in eine mathematisch einsetzbare Größe verwandelt, nach deren empirischem Anhaltspunkt und dergleichen man sich gar nicht mehr fragen muss. Diese Dinge hier werden also zu irgendwelchen relativen Angelegenheiten. Wir können es von vornherein sozusagen mit dem Vorhandensein von Raum voraussetzen, dass eine bestimmte, damit mathematisch streng gekoppelte Form von Zeit ebenfalls vorhanden ist. Die Zeit vergeht einfach, fortdauernd, stetig und gleichförmig, indem der Raum dauert. Dazu ein Zitat von Newton. Die absolute, wahre und mathematische Zeit, an sich und ihrer Natur nach ohne Beziehung zu etwas Äußerem, fließt gleichmäßig dahin und wird auch als Dauer bezeichnet. Eine relative, scheinbare und allgemein übliche Zeit ist irgendein durch eine Bewegung feststellbares äußeres Maß für die Dauer, welche die Leute gewöhnlich an der Stelle der wahren Zeit benutzen. So heißt es im Schulion der Principia Mathematica. Also, es gibt relative Zeiten, bewegte Körper und so, also die Physik, die wir so kennen. Das sind aber eigentlich alles nur relative Zeiten im Inneren dieses sozusagen Raumzeit-Kontinuums oder Containers oder wie auch immer, die man dann auf mathematischem Wege rückführen kann auf den allgemeinen Rahmen, der diese Gesetze immer schon vorgibt, mit denen wir die empirischen Messungen dann sozusagen lesbar oder bezifferbar machen können. Die Konsequenzen von Newtons Überlegung sind weitreichend. Nun gibt es eine neue allgemeine Perspektive, aus der heraus man sagen kann, dass die natürlichen Tage beispielsweise, die man anhand des Tag-Nacht-Unterschiedes beobachten kann und auch die Eigendrehung der Erde, die daran hängt und so weiter, all diese wahrgenommenen Angelegenheiten immer nur relative Zeitmaße sind. Aus der Sicht des astronomischen Raumzeitkontinuums, also der wahren Zeit, der gesamten Himmelsbewegungen im Raum der Dauer, die das Weltall durchherrscht, kann man diese Erdzeitmaße mit ihren kleinen Ungleichheiten dann auch irgendwie in Ruhe betrachten, messen, korrigieren, nachkorrigieren, also beispielsweise Kalenderkorrekturen vornehmen und so weiter. Diese Frage nach den empirischen Anhaltspunkten, das hatte ich schon gesagt, die Frage nach dem perfekten Eichmaß am Himmel irgendwie entschwindet. Da muss nichts mehr vergewissert werden, wir unterstellen es einfach vorweg und das sozusagen das mathematische Auge, das muss ja gar nicht mehr hinsehen, das ist immer schon überall gewesen. Die Unterstellung ist allerdings, in diesem gesamten kosmologischen oder kosmischen Raum herrschen überall die gleichen Bedingungen, die gleichen, stetigen und so weiter. Newton vollzieht diesen Schwertschlag, mit dem er sich von der aristotelischen Problematik, der empirischen Letztgröße löst, ausdrücklich. Ich zitiere, möglicherweise gibt es überhaupt keine gleichmäßige Bewegung, mit welcher sich die Zeit genau messend ist. Alle Bewegungen können beschleunigt oder verzögert werden. Aber der Fluss der absoluten Zeit lässt sich durchaus nicht verändern. Also ist es auch eine Unterstellung, dass die absolute Zeit unveränderlich in ihrem, was heißt Fluss, also in diesem Dauerfluss oder was immer das genau sein soll, verharrt sozusagen. Diese absolute Zeit sprengt auch das Modell des bewegten Körpers im Raum. Ist klar, sie ist ja sozusagen vor der Klammer dieses Bildes. Sie gehört zu dem Raum, in dem überhaupt Körper sich bewegen. Man kann diesen Perspektivwechsel auch folgendermaßen beschreiben. Vor Newton suchte man am Himmel einen Anhaltspunkt für das empirische, mit den Sinnen wahrnehmbare absolute Maß. Alle Bewegung musste sich mit einer gegebenen zentralen Bewegung vergleichen und messen lassen. Newton aber verzichtet auf die Idee des Vergleichsmaßes und zieht die Zeit als losgelöste Größe, die mit dem Raum zugleich schon da ist, also als Zeitdauer des Raumes, vor die Klammer. Man kann die Zeit also nicht sehen, man muss sie voraussetzen als Größe, die mit dem Raum zusammen anfällt. Die Zeit ist das fortdauernde, ich wiederhole das jetzt sozusagen in anderen Worten, um Sie auch nochmal auf diese Raum-Zeit-Verklammerung aufmerksam zu machen. Die Zeit ist das fortdauernde Bestehenbleiben des Raumes und der Raum ist als Umraum möglicher Bewegung der Erweis des Vorhandenseins von Zeit. Anders muss ich Zeit gar nicht mehr beweisen. Das pure Vorhandensein von Raum beweist bereits, dass Zeit vorhanden ist. Die Zeit zeigt sich nicht an den Bewegungen, sondern in der Zeit finden die Bewegungen statt. An den Bewegungen wiederum zeigen sich nur relative Zeiten, die man an der mathematisch richtigen Zeit, eben der absoluten Raumzeit des Universums, abtragen kann. Die Logik, die das trägt, hatte ich schon genannt, die relativen Bewegungen, also die sichtbaren Bewegungen der Körper, hängen mit der Zeit gar nicht mehr direkt, sondern nur noch indirekt zusammen, weil sie samt und sonders als Resultat von Kräften interpretiert werden. Also die dritte Größe, die diese sozusagen Loslösung der Zeit von der Empirie und des Raums von der Empirie erlaubt, ist diese Kraftphysik oder Kraftmetaphysik, wie auch immer. Noch einmal eine Art, diesen Perspektivwechsel zu beschreiben. Von der Erde kannte man ja seit Galilei die Fallgesetze. Newton setzt nun die Anziehungskraft mit der Masse der beteiligten Körper generell in eine mathematisch feste Verbindung. Diese Verallgemeinerung der Kopplung von Kraft und Massenkörper, das Gesetz der immer geltenden und immer gleich berechenbaren Gravitationskraft, bringt damit gleichsam die Erde und den Himmel zusammen. Den Himmel hatte man bisher nicht unter Fallgesetzen betrachtet. In gewisser Weise betrachtet die newtonsche Physik in diesem neuen Raum die Bewegungen am Himmel alle als Fallbewegungen. Also könnte man sagen, Newton verlängert einen Aspekt dieser, vielleicht könnte man auch sagen, nochmal der Newton'schen Revolution, Newton verlängert die für die Erde geltende Modellierung des Verhaltens von Massenkörper in den Himmel hinein. Er interpretiert den Himmel nicht als eine vom Fallgesetz und anderen mechanischen Aspekten getrennt zu betrachtende Sphäre, an der dann abzulesen wäre, was das Zeitmaß eigentlich wäre, sondern er interpretiert ihn konsequent als einen Weltraum, in den die Erdverhältnisse mit einbezogen werden können. Und im Grunde werden die Erdverhältnisse universalisiert, indem man die Weltzeit nach einem sozusagen bereinigten Fallgesetzmuster unterstellt. Soweit zu diesem von Newton, der Newton'schen oder für die Physik dann durch Newton bereitgestellten Zeitmodell einer linearisierten, homogenen, mathematisch glatten Zeitkonzeption im Hintergrund aller empirisch messbaren Zeiten. Ohne dass Raum und Zeit Grenzen hätten, Raum und Zeit sind bei Newton unendlich, das ist eine aristotelische Komponente, fungiert nun diese Raumzeitvorstellung als feste und fraglose Vorbedingung. Sie ist wie eine Art Behälter, auch wenn Behälter natürlich ein etwas komisches Bild ist für etwas, das unendlich ist, aber sie ist trotzdem gedacht wie eine Art Behälter, eine Art unendlicher Behälter, in dessen Inneren an jedem Fleck gleiche und homogene Raumzeitbedingungen herrschen. Überhaupt gleiche physikalische Bedingungen, auch gleiche Gravitationsbedingungen. Wenn ich mich von der Achse einer Drehbewegung entferne, nimmt die Kraft, die von dem sich drehenden Körper ausgeht, ab. Das Universum drumherum ist gleichsam ein grenzenloser und dennoch gedanklich universal überblickbarer Container. Und der Gedanke, das Auge, das diesen Container sozusagen bis in seinen letzten Winkel, auch wenn er ihn nicht sehen kann, durchmessen kann, ist das Auge der Mathematik, wenn man es mal metaphorisch ausdrücken will. Soweit für heute zu Newton. Man könnte noch sagen, dass die Lichtgeschwindigkeit auch nochmal eine weitere Komponente, also die Fixierung der Geschwindigkeit des Lichts an einem bestimmten Zeitwert sozusagen, noch Teil dieses Raumzeit-Weltzeit-Containers ist. Das ist nicht so wichtig. Ich sage noch zwei Sätze, ein bisschen Zeit haben wir noch, zu dem, wovon ich jetzt nicht gesprochen habe, wenn ich sage, dass Mitwirkung fürs 19. Jahrhundert im 18. Jahrhundert sich diese Kombination aus physikalischer, absoluter Zeitkonzeption und der kantischen Überlegung, ich komme auf beides nochmal zurück, herauskristallisiert. Also was habe ich weggelassen, wenn ich diese Dominanzkonzeption Physik und Anthropologie so in den Mittelpunkt rücke? Ich habe die Newton-Gegner unterschlagen, die es von Anfang an gegeben hat, wie es auch Kant-Gegner gegeben hat. Beispielsweise, nur um einen Namen zu nennen, Leibniz, der die Relativität der Sprache und des logischen Instrumentariums, das wir in Anschlag bringen, wenn wir hier Mathematik applizieren, im Blick hat und sozusagen relativistisch denkt, was unsere Zeitkonzepte angeht, insofern die absolute Raumzeit Newtons ablehnt. Und ich habe auch unterschlagen, wobei das sicherlich im Hinterkopf mitläuft, dass in der Zeit, von der jetzt die Rede war, nicht nur das aristotelische Modell auch alltagsprägend wirksam blieb, man hatte Angst um den verlorenen Anhaltspunkt für die Messung am Himmel, sondern natürlich auch die christliche Vorstellung vom Kosmos als Konkurrenzmodell stehen bleibt und auch heftig diskutiert und agitiert, was diese neuen mathematisch-physikalischen Möglichkeiten angeht. Schon die kopernikanische Wende ist ja eine dramatische Bedrohung für die christliche Weltsicht, denn der Himmel nicht mehr ein Firmament ist, über dem sich Gott, die Engel und was auch immer befinden können. Wenn das so ein Raum ist, dann haben die Engel und Gott ja plötzlich gar keinen Platz mehr. Der ist ja nirgendwo mehr. Und in diesem Newtonschen Universum haben wir erst recht keine Ecke mehr, wo wir irgendwie sagen können, ja, da ist dann Gott, räumlich gesehen. Das ist also für die christliche Kosmologie schwer zu verarbeiten, diese Evidenz. Und das mathematische Rüstzeug, das Newton dann beisteuert, und die absolute Zeitkonzeption machen diese Probleme natürlich noch größer als schon vorher die Newton'sche Vorstellung. Sodass auch die Frage nach dem mathematischen Zeitbegriff und nach dem mathematisch Unendlichen insbesondere eine Frage war, in der die Kirche und die theologische Metaphysik gegen das mathematisch Unendliche argumentiert hat. Also da sind bestimmte harte Diskussionslinien, die ganze Vorlesungen wert wären, die ich jetzt einfach unterschlage. Ich tue jetzt mal so, als könnte man das so als einfache Umgründungsgeschichte der Physik erzählen, die sich natürlich, das ist wichtig, mit Newton auch immer noch als empirische Physik versteht. Wir sind hier noch nicht, was heißt noch nicht? Also wir sind hier nicht in einer Sphäre, in der diese kurz von Kopernikus ins Auge gefasste und vermiedene Konsequenz wirklich gezogen wird, dass alles relativ ist. Für Newton ist nicht alles relativ, weil er sich mathematisch sozusagen dieses Sicherheitsnetz rund um den Kosmos herum, den man empirisch überhaupt nur haben kann, baut. Für einen Leibniz ist das anders. Und für andere Philosophen später dann auch. Irgendwann kommt die Physik auch wieder auf die Frage der Relativierungen zurück. Das ist aber dann später der Fall, da kommen wir auch noch zu. Ja, soweit für heute. Wir lassen jetzt rasch die anderen rein.